Und ganz am Ende des Schöpfungsberichts kommt nun die Erschaffung der Frau, des weiblichen Wesens. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das Beste kommt immer zum Schluss. Unsere Gesellschaft nimmt den Menschen und die ihm innewohnende Sexualität nicht ernst genug. Wir sehen immer wieder, dass menschliche Personen auf die reine Funktion reduziert werden. Und auch deshalb ist unser Thema heute zugleich ein zeitloses, aber auch ein hochaktuelles, wichtiges, relevantes. Im Laufe der Geistesgeschichte haben Christen immer wieder den Vorwurf der sogenannten Leibfeindlichkeit bekommen. Beispielhaft hierfür drei Religionskritiker. Zum einen Heinrich Heine, Zitat: Hatten aber die Juden den Leib nur mit Geringschätzung betrachtet, so sind die Christen auf dieser Bahn noch weitergegangen und betrachteten ihn als etwas Verwerfliches, als etwas Schlechtes, als das Übel selbst. Zitat Ende. Der junge Feuerbach, Ludwig Feuerbach, von dem wir gestern Abend schon mehr gehört haben, der junge Feuerbach schreibt in einem Brief an seinen Vater, Zitat: Ich will die Natur an mein Herz drücken, vor deren Tiefe der feige Theologe zurückbebet und mit ihr den Menschen, den ganzen Menschen. Zitat Ende. Und es waren übrigens zwei Gründe, die den jungen Feuerbach bewegt haben, sein Theologiestudium abzubrechen und in die Philosophie zu wechseln. Zum einen erhoffte er sich in der Philosophie mehr Vernunft. Palästina ist mir zu eng, hat er berühmt gesagt. Und zum zweiten empfand er eben, weil ja auch dieses Zitat hier zeigt, in der Theologie eine Aversion der Natur gegenüber. Und das waren zwei Gründe, warum Feuerbach den Wechsel vorgenommen hat als junger Mann. Ein weiteres Zitat von Feuerbach, vom reiferen Feuerbach dann in seinem Werk Das Wesen des Christentums, Zitat: Die Scheidewand zwischen Gott und Mensch ist demnach der Leib. Der Leib also als ein Hindernis der Vereinigung mit Gott. Etwas Nichtiges, nur Negierendes. Zitat Ende. Und in einem dritten Beispielzitat schließt dann nun Feuerbach, geht er von der Leiblichkeit direkt zur Geschlechtlichkeit über. Und er sieht die christliche Religion als eine Weltanschauung, die in der Geschlechtlichkeit die Quelle der Sünde erkennt. Er schreibt, Zitat: Das Geheimnis der Erbsünde ist das Geheimnis der Geschlechtslust. Für das Christentum ist der Zeugungsakt als ein genussreicher, sinnlicher, ein sündiger Akt. Wer aber die Lust verneint, verneint das Fleisch, die Materie. Zitat Ende. Und bei Feuerbach zieht sich dieses Missverständnis dann durch bis hin zu seiner Auffassung vom Auferstehungsleib. Für ihn ist der christliche Auferstehungsleib, Zitat, nur ein immaterieller Leib, ein Leib ohne die Schranken der Natur und der Materialität, ein Geistleib. Zitat Ende. Und dieses Missverständnis hier, wo Paulus, die Begrifflichkeiten des Paulus hier fehlgedeutet werden, die haben wir immer wieder mal bei Religionskritikern, selbst oft auch bei Christen. Und hier bei Feuerbach haben wir es ebenfalls. Und noch ein drittes Beispiel, wir hatten Heinrich Heine, wir hatten jetzt Ludwig Feuerbach. Nehmen wir noch Friedrich Nietzsche mit dazu. Er schreibt in Menschliches, allzu Menschliches, Zitat: Es ist der Kunstgriff der Religion und jener Metaphysiker, welche den Menschen als böse und sündhaft von Natur wollen, ihm die Natur zu verdächtigen und so ihn selber schlecht zu machen. Zitat Ende. Also ein Einwand, den man immer wieder hört, auch heutzutage, und hierfür drei einflussreiche Stimmen. Wie können wir diesem Einwand begegnen? Wie ist er zu bewerten? Zunächst drei hilfreiche Punkte, um hier das Ganze konzeptuell in den Griff zu bekommen. Ich denke, wir müssen zuerst einmal unterscheiden. Distinguo könnten wir ausrufen. Was meinen denn die Kritiker? Wir müssen unterscheiden zwischen den Vorwürfen. Meinen wir jetzt, das Christentum ist gegen die Natur, die Materie als Ganzes, gegen das materielle Universum? Oder meinen sie den materiellen Körper bzw. Leib als Phänomen? innerhalb des Universums? Oder meinen Sie jetzt die bipolare Geschlechtlichkeit? Meinen Sie Männlein, Weiblein, Maskulinität und Feminität als Realitäten? Oder meinen Sie Sexualität? Das ist ja wieder was anderes, als biologische Ausdrucksweise der Geschlechtlichkeit. Also wir müssen zuerst mal lernen, die Einwände zu unterscheiden, um hier das besser verstehen zu können. Ich denke, das ist ein erster wichtiger Schritt. Zweitens müssen wir fragen, lassen sich die Ausfälle, die wir kirchengeschichtlich wahrnehmen, von der Basis her rechtfertigen? Natürlich ist der Einwand nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Es gibt kirchengeschichtliche Ausfälle, und da kann man Beispiele nennen. Zum Beispiel in Bezug auf die Leiblichkeit ist es natürlich immer etwas gefährlich geworden, wenn zum Beispiel dann der Neoplatonismus hineingefunkt hat und hier Einfluss genommen hat. In Bezug auf die Geschlechtlichkeit oder dann weiter in Bezug auf die Sexualität hatten wir auch immer eine moralistisch-rigoristische Einseitigkeit. Das hat es immer gegeben. Das ist nicht besonders. Aber wir müssen uns fragen, stehen diese Ausfälle für die grundsätzliche christliche Schöpfungs- und Erlösungsbotschaft? Das ist doch die Frage. Oder sind sie nicht vielmehr Missbräuche bzw. Abweichungen von der Norm, von der Basis? Und damit drittens, ein dritter Punkt, damit verbunden die Mahnung, uns vor Pauschalurteilen und vorschnellen Verallgemeinerungen zu hüten. Zum Beispiel, das Mittelalter war leibfeindlich, die Kirche ist frauenfeindlich, das Christentum ist sexfeindlich. So viel Feindschaft auf allen Ebenen. Das sind Schlag-mich-tot-Phrasen, die uns in der Wahrheitsfindung keinen Schritt weiterbringen. Wem ist mit sowas geholfen, mit solchen Pauschalurteilen? Weder dem Kritiker noch dem Befürworter ist hier gedient. Wir wollen doch die Wahrheit herausfinden. Wir wollen eine nüchterne Betrachtung der allgemein theoretischen Glaubensbasis und aber auch der konkret historischen Einzelfälle. Das wollen wir. Und so müssen wir sagen, okay, gewisse Persönlichkeiten oder philosophische, theologische Strömungen, im Mittelalter zum Beispiel oder in der Kirche, die waren leibfeindlich, aber beides, Mittelalter und Kirche als Ganzes, das ist eine sehr radikale These. Wie können wir diesem Einwand nun widerlegen, den Einwand der Leibfeindlichkeit? Ich denke, schon ein oberflächlicher Blick sowohl in die Bibel als auch auf die Geistesgeschichte können diesen Einwand entkräftigen. Machen wir also einen kurzen Ausflug und sehen uns einmal an, wie die christliche Heilsbotschaft mit der Leiblichkeit von der Basis her damit umgeht. Und hier können wir sagen, erstens, der Schöpfungsbericht ist eine grundsätzliche Schöpfungsbejahung. Der biblische Schöpfungsbericht begründet die bloße Existenz der Materie als gut bzw. sehr gut. Das ist das wiederkehrende Urteil Gottes in Genesis 1, 1 bis 25. Zitat, und Gott sah, dass es gut war. Zitat Ende. Das schöpferische Gesamtwerk wird in Genesis 1, 31 mit sehr gut bewertet. Adam, Genesis 1, 26, als der vom Erdboden genommene, hebräisch Adama, Ackererde, Erdboden, ist zunächst Staub, Materie, Produkt, Objekt, Körper. Und dann durch den Odem oder Anhauch des göttlichen Geistes, Johannes 4, 24, Gott ist Geist, wird er zum Teilhaber am göttlichen Sein, er wird zur leiblichen Imago Dei. Gehen wir einen Schritt weiter. Das ganze Alte Testament ist durchzogen von einer hebräischen Erdigkeit, ja, oder Erdverbundenheit. Auch im Geschlechtlichen. Wir müssen uns nur beispielhaft das Hohelied der Liebe ansehen und mal das studieren. Im Neuen Testament dann der Höhepunkt der Schöpfungsbejahung, die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes selbst, der zweiten Person der Dreieinigkeit. Gott selbst geht in die Materie ein, ein unerhörter Gedanke und ohne Parallele in den Religionen und Weltanschauungen. Dazu die Religionsphilosophin Hanna Barbara Gerl-Falkowitz. Sie spricht von, Zitat, der ungeheuren Herausforderung des Christentums, der Fleischwerdung Gottes. Wie kann Gott überhaupt einen Leib annehmen? Dies ist entgegen allen Idealisierungen leibloser Göttlichkeit die eigentliche Unterscheidung von anderen religiösen Traditionen, sogar vom Judentum. Zitat Ende. Tertullian spricht vom Fleisch als Angelpunkt des Heils, die Inkarnation, Christus, der Angelpunkt des Heils. Und der im 18. Jahrhundert wirkende pietistische Theologe Friedrich Christoph Oettinger spricht vom Leib als das Ende aller Wege Gottes. Und der katholische Philosoph und Papst Karol Wojtyła, Johannes Paul II., er schreibt, Zitat, dadurch, dass das Wort Gottes Fleisch wurde, ist der Leib wie durch das Hauptportal in die Theologie eingetreten. Zitat Ende. Das Christentum, so schreibt er an anderer Stelle, er wächst, Zitat, auf der Grundlage des Geheimnisses der Fleischwerdung. Zitat Ende. Anders ausgedrückt, ohne Fleischwerdung, ohne Bejahung der Materie gäbe es überhaupt kein Christentum. Weiter, im Vaterunser als Beispiel, das Vaterunser knüpft mit der Bitte um das tägliche Brot zusammen mit der Bitte um das Reich Gottes an unsere leiblichen Grundbedürfnisse an. Und diese Grundbedürfnisse sind im Herrengebet schlechthin, das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, eingebunden und fest verankert. Im Abendmahl, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Und dann schließlich in der leiblichen Kreuzigung Jesu von Nazareth. Und zwar entgegen eines Dogmatismus, einschließlich der islamischen Lehre von einem Scheintod am Kreuz, die hier den brutal leiblichen Tod Jesu nicht wahrhaben können oder wollen. Eric Osborne, der Kirchenhistoriker, spricht von einer gnostischen Flucht vor dem Kreuz, eine Flucht vor dem leiblichen Leid. Und das führt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt, der leidende Leib. Der leidende Leib als Quelle der Versuchung, ihn nun zu überwinden. Gestern haben wir Max Scheler gehört mit seiner Klassifizierung der Weltoffenheit. Als Geistwesen sind wir unendlich auf die geistige Welt ausgerichtet, offen, entbunden vom Organischen. Aber dieser grenzenlose Geist, unser Geist nun, wird durch eine Sache entscheidend begrenzt. Was ist diese Begrenzung? Dein und mein Leib. Der französische Politiker Hervé Jouven in seinem Werk The Coming of the Body schreibt, Zitat, alleine der Leib erinnert uns daran, dass wir endlich sind. Alleine der Leib setzt uns in seine Grenzen, unsere letzte Grenze, doch wie lange noch? Und auch wenn, gerade wenn der Leib dies vergisst, so ist es der Leib, der uns davon abhält, Gott zu werden. Zitat Ende. Also unser grenzenloser Geist, wir haben es gestern auch gehört, das andere Extrem, die Verabsolutierung des menschlichen Geistes, er strebt ins Unendliche. Und hier ist nun der materielle Leib eine einschneidende Begrenzung, die Endlichkeit, ja, in der wir unterwegs sind, im Leiblichen. Und René Descartes hat hier ein äußerst interessantes Kapitel auch in seinen Meditationen geschrieben. Und Descartes zufolge fungiert der Leib als wichtige Beschränkung für uns, da er unseren egomanischen, grenzenlosen Willen in Bezug auf Wissen und Macht begrenzt. Wir sind nicht grenzenlos mächtig unterwegs, frei unterwegs. Allen von uns sind nur ein paar Jahrzehnte gegeben. Der Leib alleine erinnert uns an unsere Endlichkeit. Er ist eine Quelle der Todesangst und eine Quelle des Leidens. Und diese wollen wir natürlich naturgemäß überwinden. Und Richard Swinburne schreibt deshalb, der bekannte Oxforder Philosoph, in dieser Schutzfunktion limitiert der Leib das menschliche Ausmaß des Bösen historisch gesehen, indem der Leib die Materie uns sowohl örtlich als auch zeitlich bindet. Nazi-Verbrecher waren nur in der Lage, 70, 60, 70, 80 Jahre Unheil zu betreiben, ja, sozusagen ein plastisches Beispiel zu nehmen. Wir sind alle zeitlich begrenzt durch die Leiblichkeit und das deckelt sozusagen die konkrete historische Manifestation des Bösen. Gehen wir zurück zur biblischen Ausgangsbasis. Wir sind hier kurz bei der leiblichen Kreuzigung und dem Leid, das auch aus dem Leib herausgeht, sind wir stehen geblieben. Und wir kommen zum weiteren Schritt. Wir sehen die leibliche Auferstehung in der Schrift. Jesu von Nazareth, womit gerade moderne Theologen so viele Probleme haben. Die ganze biblische Anthropologie ist eine Anthropologie der leiblichen Auferstehung von den Toten. Das muss uns wichtig, das ist wichtig, das muss uns bewusst sein. Eine Anthropologie der leiblichen Auferstehung von den Toten. Und schließlich über die Auferstehung hinaus, über die Hoffnung hinaus, eine ewiglich leibliche Existenz, Auferstehungsexistenz im Eschaton, in der Gegenwart Gottes. Unsere Bestimmung als Christen ist es nicht, als körperlose Engelchen auf Wolken Harfe zu spielen, sondern in eine neue Schöpfung einzugehen. Und hier ist auch der ganze Himmelstalk etwas problematisch, weil wir uns natürlich bei Himmel sofort eine geistige Abstraktion irgendwo im All draußen vorstellen. Aber als Christen sind wir nicht für den Himmel bestimmt, sondern als Christen sind wir für eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde bestimmt. In Jesus von Nazareth, in seiner Geburt, in seinem Leben, in seiner Kreuzigung, in seiner Auferstehung und Wiederkunft haben wir eine einzigartige Heiligung und Aufwertung der Materie und des Leibes. Und in Bezug auf diese Auferstehungsexistenz hat es wohl keiner, diese antiplatonische Hoffnung, die wir als Christen haben, hat es wohl keiner literarisch besser dargestellt als C.S. Lewis in seinem brillanten Büchlein Die große Scheidung, The Great Divorce. Ein Beispielzitat daraus. Zitat: Nun war es das Licht, das Gras, die Bäume, die anders waren, aus irgendeinem anderen Stoff gemacht, so viel fester als die Dinge in unserem Land, dass im Vergleich dazu die Menschen Schatten waren. Zitat Ende. Lewis sagt, im Vergleich zu dem, was uns erwartet, sind wir jetzt Schatten wie Schatten. Es wird alles viel substanzieller, viel materieller, wie wir uns das dann auch vorstellen sollen. Das ist im Detail, wird uns nicht gesagt. Aber Lewis bringt hier brillant diese leibliche Auferstehungshoffnung gekonnt, stellt er das hier dar. Gehen wir von den biblischen, theologischen Grundpunkten hinweg, schauen wir mal kurz in die frühe Kirchengeschichte hinein. Das setzt sich fort, diese tiefe Leibbejahung setzt sich fort. Und das sehen wir bei den Kritikern der ersten Christen, zum Beispiel der antike Satiriker Lukian von Samosata. Er macht sich im 2. Jahrhundert über die Christen lustig. Was schreibt er? Warum macht er sich lustig? Wegen deren leiblicher Auferstehungshoffnung. Er schreibt, Zitat, die Christianer, die armen Leute, haben sich beredet, mit Leib und Seele unsterblich zu sein. Zitat Ende. Das geht völlig gegen die platonische Auffassung, nach der die Seele vom Leib als Gefängnis befreit werden müsse. Und die ersten, frühesten Kritiker der Christen haben das sehr wohl wahrgenommen. Die Christen, das sind Leute, die einen Gekreuzigten anbeten und eine absurde leibliche Auferstehungshoffnung haben. Das wirkt sich dann fort bei den frühen christlichen Denkern im Umgang mit der leiblichen Hülle der Verstorbenen. Wie soll man mit den Verstorbenen umgehen, wo nur noch der Leib, also der Körper hier ist, ja, und der Geist offensichtlich entflohen ist? Bei Gregor von Nyssa lesen wir im 4. Jahrhundert, er ermahnt uns, dass so wie der Ring oder das Gewand eines verstorbenen Menschen mit respektvoller Liebe behandelt werden soll, so sollen wir auch mit dem Leib umgehen, als sei er immer noch dieser Mensch. Der Körper gehört, Zitat Gregor von Nyssa, voll zur Natur des Menschen, Zitat Ende. Warum ist das so? Zitat, der Umgang mit dem Leib unserer Verstorbenen bestätigt unseren festen Glauben an die Auferstehung, Zitat Ende. Und nebenbei bemerkt war das auch durch die Jahrhunderte hindurch immer ein wichtiges Argument gegen den Brauch der Einäscherung, der Kremation. Und die Christen sind immer für eine leibliche Bestattung eingetreten, eben wegen dieser leiblichen Auferstehungshoffnung. Das wäre jetzt ein eigener Vortrag, in die ganze ethische Dimension hier einzugehen. Das ist heute nicht unser Thema. Ich möchte es nur nebenbei bemerkt haben. Wir gehen dann weiter zu Augustinus, 4. bis 5. Jahrhundert und Papst Gregor der Große, 6. Jahrhundert, zwei einflussreiche christliche Denker. Und obwohl beide hier schon eine problematische Unterscheidung zwischen sündlosem Ehestand und sündiger Ehelust vornehmen, also wir haben bei beiden schon diese Unterscheidung, so sehen doch beide, Augustinus und Gregor der Große, Seele und Körper als zusammen geschaffen. Und beide haben einen gemeinsamen oder einzigen Ursprung im Willen Gottes. In seinem Werk De Genesi ad Literam erklärt Augustinus, ohne den Leib könne es keine vollkommene Schau Gottes geben. Augustinus erkennt an, dass die Engel ohne Leib Gott schauen können, aber bei den Menschen ist das nicht so. Zitat, aus einem geheimnisvollen Grund oder einfach weil die Seele ein natürliches Bedürfnis hat, den Leib zu leiten, braucht die Seele den Leib. Und solange sie nicht mit dem Leib verbunden ist, schreibt Augustinus, ist sie nicht voll und ganz sie selbst und sehnt sich danach, mit ihrem Leib vereinigt zu werden. Maximus Confessor im 6. und 7. Jahrhundert schreibt, Zitat, Seele und Körper sind unauflöslich Bestandteile der gesamten menschlichen Gattung. Zitat Ende. Und im Lichte der Schrift folgte dann die frühchristliche Theologie in der philosophischen Entwicklung solch zentraler Dogmen wie der Zwei-Naturen-Lehre Christi, der leiblichen Auferstehungshoffnung und dem geschöpflichen Seelenverständnis. Die frühchristliche Theologie folgte hier nicht den Spuren Platons, sondern denjenigen des Aristoteles. Weil auch zum Beispiel Thomas von Aquin erkannt hat, mit Platon ist hier nicht viel Land zu gewinnen, sozusagen. Ja. Und deswegen wurde hier dann Aristoteles eine wichtige Quelle für Thomas von Aquin. Und das geht auch schon gegen die populäre Annahme, die wir oft hören. Naja, der griechische Geist hätte unqualifiziert Einfluss auf die kirchlichen Denker, die Kirchendenker genommen. Allein diese vorsichtige Unterscheidung hier, die wir schon haben, in Bezug auf die Leiblichkeit, zeigt, dass das nicht so der Fall ist. Die Kirchenväter haben sehr wohl zu unterscheiden gewusst, welche Quellen, welche philosophischen Quellen sie zu Rate ziehen und welche besser nicht. Und der Kirchenhistoriker Robert Louis Wilken schreibt in seinem Buch Der Geist des frühen Christentums, Zitat, was die christliche Tradition unserer Kultur vererbte, war nicht, dass gnostische Vorstellungen weiterleben oder dass man sich seines Körpers schämt, sondern dass man den Menschen als ein psychosomatisches Ganzes auffasst. Es gibt kein Ich ohne Körper. Zitat Ende. Wir fragen weiter, war das Mittelalter leibfeindlich? Wiederum, kursorisch nur drei Beispiele. Bonaventura schreibt im 13. Jahrhundert, Zitat, die Person ist nicht die Seele, die Person ist aus Seele und Leib zusammengesetzt. Und ohne das Vorhandensein von Seele und Leib kann es keine vollkommene Freude geben. Zitat Ende. Und wie für Augustinus, so ist es auch für Thomas ein Grundzug der Seele, sich mit dem Körper zu verbinden. Und ein drittes, letztes Beispiel, Gegenbeispiel dafür, dass das Mittelalter leibfeindlich war, ist Dante, ein brillanter Denker. In seiner vielleicht größten christlichen Dichtung, die Göttliche Komödie, diese ist angefüllt mit reicher Leibhaftigkeit ist das falsche Wort, mit einer reichen Leiblichkeit. Also allein diese drei Beispiele zeigen schon, dieser Einwand lässt sich nicht aufrechterhalten. Aber wir sehen doch auch in diesem Einwand eine Spannung zwischen Geist auf der einen Seite und Materie auf der anderen Seite. Und Romano Guardini, der große katholische Denker, er sagt, das Mittelalter kannte diese Spannung noch nicht. Diese Spannung zwischen Geist und Materie ist ein explizit neuzeitliches Problem. Er schreibt, Zitat, die Zeit seit dem Ausgang des Mittelalters scheint dadurch bestimmt, dass im Denken des Menschen auf der einen Seite die nackte Materie, auf der anderen der bloße Geist hervortraten. Aus dieser Spannung heraus ist Gewaltiges geleistet worden. Durch sie ist aber weithin der Mensch verloren gegangen. Das ist über den Leistungen und Erfolgen lange unbemerkt geblieben. Zitat Ende. Und diese Spannung wurde natürlich besonders explizit seit René Descartes. Auf ihn werden wir nachher gleich noch zu sprechen kommen. Und Guardini meint eben auch weiter, das christliche Leben hat unter dieser Spannung gelitten. Wir bewegen uns ja nicht als Christen im luftleeren Raum, sondern wir sind da immer in einem kulturellen Kontext unterwegs. Und so sehen wir auch im Christentum immer wieder einerseits das erste Extrem, ein Abgleiten ins abstrakt Geistige, in eine Sorge um das reine Seelenheil, um sogenannte Tickets für den Himmel. Es geht nur darum, dass du erlöst wirst und dass du nach oben kommst. Wir sehen es in Massenevangelisationen ohne Nacharbeit. Das ist das eine Extrem. Aber wir haben ein anderes Extrem und das ist ein Abrutschen ins rein Materielle. Und dann haben wir Evangelien der sozialen Gerechtigkeit und wir haben Wohlstandsevangelien und wir haben Rettet die Eisbären-Evangelien und wir haben das Klimaevangelium. Lauter verschiedene Evangelien, die ins andere Extrem abrutschen. Also wir sehen schon, diese Spannung, die geht uns auch als Christen nahe. Wie können wir also nun Geist und Materie zusammendenken? Sehen wir uns den Menschen aus biblischer Sicht einmal genauer an. Was sind die Zentralstellen für die Lehre von der Imago Dei? Wir haben 7, 5-mal in Genesis, 2-mal in den Psalmen. Genesis 1, 26 bis 27, Kapitel 2, Vers 7, 3, 19, 5, 1 bis 2, Kapitel 9, Vers 6 und dann Psalm 8 und Psalm 139. Das ist so das biblische Datenmaterial, das von christlichen Denkern als Basis benutzt wurde, um die Lehre von der Imago Dei gedanklich zu entfalten und weiterzuentwickeln. Und die Schrift gibt uns keine vollständig ausformulierte Lehre von der Imago Dei. Deswegen haben Denker eben auf die Philosophie dann auch zurückgegriffen, um hier ein tragfähiges, biblisch getragenes Konzept zu entwickeln. Und wir sehen eben Geist und Materie im Schöpfungsbericht selbst. Sehen wir uns zunächst Genesis 2, Vers 7 an. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Zitat Ende. Also wir sehen diese beiden Elemente. Der Mensch ist zum einen Staub, Materie, Produkt, Objekt, Geschöpf. Und auf der anderen Seite ist der Mensch Odem, Geist, Person, Subjekt, Schöpfer. Und das bedeutet Personsein, elementar. Es bedeutet, die Naturordnung zu transzendieren. Wie mit Scheler wieder gesprochen, als Geistwesen können wir uns zur Natur, zur Materie auf Distanz begeben. Wir sind nicht determiniert. Wir können uns in Distanz begeben und die Dinge beeinflussen. Diese beiden Elemente wurden von vielen Denkern erkannt, auch schon vorchristlich Aristoteles. Er nannte den Menschen animal rationale. Bei Blaise Pascal haben wir das denkende Schilfrohr. Ja, er ist ein Schilfrohr. Er ist so leicht zerknickbar, der Mensch, wie ein Schilfrohr. Und doch ist er ein denkendes Schilfrohr. Und das erhebt ihn zum Herrn der Schöpfung. Und C.S. Lewis spricht von einem Amphibium. Wir sind wie Amphibien, wir sind halb Geist, halb Tier. Und diese Spannung hier, oder diese beiden Elemente, die drücken sich hier in diesen Formulierungen eben auch aus. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wie können wir uns jetzt diese Beziehung von Geist und Materie, wie können wir die denken? Wie sollen wir das formulieren? Sehen wir uns das einmal an. Sehen wir uns zunächst den Materialismus an. Materialistische Weltanschauungen postulieren, alles, was wir sind, ist die Materie. Der Mensch ist auf die Materie reduzierbar. Der Geist ist entweder ein Epiphänomen, ein Nebenprodukt oder eine Illusion. Ja? Das ist das eine Extrem. Und die Illustration hier, den Cartoon, habe ich von dem Philosophen Roderick Chisholm übernommen, der das ganz einfach hier dargestellt hat. Ich denke, es ist ein Küken. Man könnte es wohl als Küken definieren. Also das ist die Sicht, basal ausgedrückt, des Materialismus. Ein Beispiel dafür wiederum Friedrich Nietzsche. Er schreibt in Also sprach Zarathustra, Zitat, hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser, der heißt selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er. Zitat Ende. Für den Materialisten ist es die Grundposition, die anthropologische, dass wir nicht mehr sind als dieser Körper. Wir werden reduziert auf unsere Körperlichkeit. Daraus erfolgen nun viele Probleme, auf die wir nicht eingehen können. Zum einen haben wir ein Riesenproblem mit der Willensfreiheit. Wenn wir keine Geistwesen sind und nur reine materielle Wesen, dann folgt eigentlich daraus, dass wir komplett von unseren Genen, von unseren Vorbedingungen, von unseren Vorfahren, von unseren sozialen Umständen her determiniert sind und wir keine Willensfreiheit haben. Und dieser Umstand hat C.S. Lewis, hat dazu geführt, dass C.S. Lewis nicht sehr lange im Atheismus, im Materialismus heimisch geblieben ist und sich aufgemacht hat zum Idealismus, zu idealistischen Formen als junger Mann. Das ist dann das andere Extrem. Im Idealismus ist alle Realität auf den Geist reduzierbar und das zeichnet Chisel nun mit so einer gestrichelten Küken. Und da haben wir natürlich wiederum die verschiedensten Formen innerhalb des Idealismus. Ich spreche hier sehr generisch. Und uns bricht eben hier die Materie weg. Ja? Und das meint eben auch Guardini mit dieser Spannung seit dem Mittelalter, speziell seit Descartes. Wir haben zum einen Extreme in die Geistebene und dann ins andere Extrem in die Materie. Was haben wir nun im christlichen Weltbild? Wir haben eine dynamische, ja, man könnte es bezeichnen, einen dynamischen Dualismus. Wir haben eine Interaktion zwischen Geist und Materie. Und man könnte es als dynamischer Dualismus bezeichnen in Abgrenzung zu einem statischen Dualismus, demgemäß Materie und Geist gleich ewig existieren. Nein, die christliche Position ist dynamisch in diesem Sinne, dass die Materie aus dem Geist Gottes herausgeht. Und das Christentum war nie panentheistisch oder pantheistisch unterwegs, ja? dass hier Geist und Materie eins sind. Nein, Gott ist Geist, sagt uns Johannes 4,24, sagt Jesus der samaritanischen Frau am Brunnen. Und die Materie ist ein Produkt des Schöpfergeistes. Und es folgt daraus eben auch ein Personalismus. Ja, ich denke, das sind zwei Begriffe, obwohl ich bei Ismus immer vorsichtig bin. Helmut Tillich hat gesagt, Ismus, da ist immer gleich Ideologieverdacht, ja, mit den ganzen Ismen. Deswegen ist das Schöne, der christliche Glaube ist kein Ismus. Aber wenn wir uns jetzt in philosophische Gewässer begeben würden, denke ich, so dynamischer Dualismus, Personalismus, ich denke, damit könnte man es gut umschreiben. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie können wir uns die Beziehung zwischen Geist und Materie denken? Im Wesentlichen haben wir in der Kirchengeschichte, in der christlichen Geistesgeschichte zwei Optionen hierfür. Und die ältere davon ist der sogenannte Hylemorphismus. Das kommt von dem griechischen Wort Hule, Materie, und der Form Morphe im Griechischen. Das war die prägende Sicht des Menschen, die prägende christliche Sicht des Menschen. Eine hylomorphe Sicht. Wie können wir uns das vorstellen? Das ist ja wiederum ein abstrakter Begriff. Versuchen wir das zu illustrieren. Wir können uns die Seele als Form vorstellen und der Körper ist die Materie, auf die die Seele als Form wirkt. Das können wir sehr schön veranschaulichen mit zwei Kreisen. Ein größerer, äußerer Kreis, der die Materie darstellt und im großen Kreis ist ein kleiner Kreis, der stellt die Seele dar. Und diese Seele im Inneren ist die formgebende Kraft des Körpers, im Lateinischen anima forma corporis. Und das ist eigentlich so die christliche Standardsicht durch die Jahrhunderte hindurch bis hin zur Neuzeit. Der rational beseelte Körper wird zum Leib. Und etymologisch gesehen haben wir im Deutschen hier auch das Wort Liebe. Eine ähnliche Wortwurzel zwischen Leib und Liebe. Der Leib wird zum Ausdruck der Liebe. Und es wird ja auch nochmal unterschieden zwischen Körper und Leib im Deutschen. In anderen Sprachen ist es nicht so möglich, aber im Deutschen können wir das. Der Körper ist ein unbeseelter Gegenstand. Dieser Tisch hier ist ein Körper. Wir als Menschen haben keinen Körper. Wir haben einen Leib. Durch die Formgebung der Kraft der Seele wird unser Körper zum Leib. Und hier könnten wir eine feine philosophische Unterscheidung vornehmen, die aber nicht zwingend notwendig ist. Josef Ratzinger hat gesagt, diese Unterscheidung ist verwirrend für den Otto-Normalverbraucher, also jetzt für die, die nicht geschult sind. Und ich führe sie nur ein, weil ich denke, es ist eine sehr schöne begriffliche Unterscheidung, aber auf der müssen wir nicht beharren. Auf die müssen wir nicht beharren. Also, so können wir uns den Hylomorphismus ganz einfach vorstellen. Das Interessante nun ist, dass biologische Geschlecht, Mann und Frau, innerhalb der Materie, spiegelt das seelische Geschlecht, Maskulinität und Feminität der Form wider. Was bedeutet es? Mann und Frau sind biologische Ausdrucksweisen, ja, die sich vor allem auch in der Sexualität als sexuelle Wesen hier biologisch unterscheiden. Aber es gibt auch ein seelisches Geschlecht, und das könnte man mit Maskulinität und Feminität umschreiben. Und der geschlechtliche Unterschied geht bis hinein in die seelische Ebene. Und Karol Wojtyła hat es wie folgt in seinem Hauptwerk Person und Tat beschrieben, Zitat: Der Geschlechtsunterschied, der auf der Einteilung des Menschen in männliche und weibliche Individuen beruht, reicht sehr tief in die Psyche, mit der ihr eigenen Gefühlsstruktur bzw. Emotivität und in die Geisthaftigkeit des Menschen selbst hinein. Zitat Ende. Ich denke, das ist ein sehr tiefer Gedanke. Es bedeutet, Mann und Frau ist nicht nur eine biologische Begebenheit, sondern wir sind feminin und maskulin ins Seelische hinein. Und wenn ihr eine sehr schöne Ausführung dieses Gedanken möchtet, dann empfehle ich als Buchtipp C.S. Lewis, Perelandra und die böse Macht, der zweite und dritte Band seiner Perelandra-Trilogie. Da verarbeitet Lewis diese Grundgedanken literarisch. Und wie erkennen wir nun das seelische Geschlecht? Normalerweise im biologischen Geschlecht. Das seelische Geschlecht, die formgebende Kraft, spiegelt sich im Materiellen, im Biologischen wieder, in der Materie. Nun kommen wir zur zweiten Option, und das wäre ein kartesianischer Substanzdualismus. Kartesianismus geht auf René Descartes, ist hier der zentrale Denker. Er unterscheidet zwischen Res Cogitans und Res Extense, also wiederum Materie und Geist. Und hier sehen wir nun im Kontrast zum Kreis von eben zwei separate Substanzen. Wir haben den Körper als eine eigenständige Substanz und wir haben den Geist als zweite eigenständige Substanz. Und diese beiden Substanzen sind nicht intrinsisch miteinander verbunden. Sie sind voneinander abtrennbar. Sehen wir den Unterschied? Und auch ein Kartesianer wie Richard Swinburne in seinem Buch Are We Bodies or Souls? Er schreibt, wir sind rein mentale Substanzen. Wobei, Zitat, unser Körper ein unwesentlicher Teil von uns ist. Wir sind, wer wir sind, unabhängig vom Körper, mit dem wir verbunden sind. Zitat Ende. Und diese Sicht hat natürlich erhebliche Konsequenzen. Wenn wir unabhängig von unserem Leib rein mentale Substanzen sind, dann folgt natürlich auch hier ethisch gesehen eine Fülle an Möglichkeiten. Gemäß Kartesianern wie Swinburne wird das Geschlecht nicht durch die Seele, sondern rein biologisch durch das Gehirn bestimmt. Im Kartesianismus, jetzt allgemein generisch gesprochen, könnten wir sagen, ich bin identisch, also ein identisches Bin, ich bin eine Seele und habe akzidentiell einen Körper. Im Hylomorphismus stellt sich die Lage anders dar. Ich bin identisch eine Seele, die formgebende Kraft, und ich bin essentiell ein Leib. Was ist der Unterschied? Hier müssen wir unterscheiden, jetzt müsst ihr kurz eure Denkmützen aufsetzen. Wir haben akzidentielle Eigenschaften und essentielle Eigenschaften. Eine akzidentielle Eigenschaft ist eine Eigenschaft, ohne die ich leben kann. Ich könnte ohne Haare leben. Ja, ich könnte als Mann ohne Haare leben. Es gibt welche. Das ist eine akzidentielle Eigenschaft. Eine essentielle Eigenschaft ist eine Eigenschaft, ohne die ich nicht leben kann. Ja. Und hier sagt nun der Hylomorphismus, dein und mein Leib ist eine essentielle Eigenschaft. Wir können ohne unseren Leib eigentlich nicht leben. Das ist kein Menschsein. Das würde nun jetzt Probleme für den Zwischenzustand im Eschaton ergeben, ja, für den Zustand zwischen, für die Verstorbenen, die jetzt schon verstorben sind, bevor Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Was ist mit den Leuten, die im Zwischenzustand sind? Die sind ja leiblos, die sind körperlos. Was ist mit denen? Hier hat Thomas von Aquin gesagt, diese existieren aufgrund eines direkten Eingreifens Gottes. Gott ermöglicht deren Existenz, also Kontraseelenschlaf, die sind beim Bewusstsein. Und es gäbe hier jetzt noch andere Lösungen, philosophische, die von modernen zeitgenössischen Denkern gegeben wurden. Ich möchte das nur erwähnen, das würde hier ein Problem darstellen. Aber der wichtige Punkt ist, wir sind unser Leib und zwar nicht identisch wie beim Materialismus. Erinnern wir uns an Nietzsche. Nietzsche hat gesagt, ich bin mein Leib, aber ohne Geist. Ich bin nichts als Materie. Im Hylomorphismus sagen wir, ich bin mein Leib, aber nicht mehr identisch gesehen, sondern essentiell. Das heißt, ich kann ohne Leib eigentlich nicht leben und meine Seele braucht den Leib, den Körper, um zu existieren. Und das haben wir auch bei den früheren Denkern, Bonaventura und so weiter. Die haben gesagt, die Seele, da ist ein Grundzug in der Seele hin zum Körper. Die Seele möchte sich mit dem Körper verbinden, um zum Leib zu werden. Und hier nun im Kartesianismus haben wir dann auch, okay, der Geist ist neutral, aber der Körper, biologisch gesehen, der ist geschlechtlich. Im Unterschied zum Hylomorphismus, wo die Geschlechtlichkeit in die seelische Dimension hineingeht. Sehen wir den Unterschied. Und deswegen gibt es auch bei der Sicht innerhalb des Hylomorphismus, er gibt nun eine Aussage wie, ich bin im falschen Körper geboren. Er gibt hier keinen Sinn. Warum? Weil jede Seele als formgebender Kraft sich mit einem spezifischen Körper intrinsisch verbindet und hier keine Trennung wirklich nur, möglich ist. Ja? Im Hylomorphismus ist auch Reinkarnation nicht möglich. Die Lehre, dass Seelen in Tausenden, Hunderten und Tausenden von Leben in neuen Körpern weiterleben können, das wird hier verunmöglicht in dieser Sicht. Im Hylomorphismus gibt es auch keine Zombies. Was sind Zombies? Das sind Körper ohne Seele. Und Gespenster gibt es auch nicht. Was sind Gespenster? Das sind Geister ohne Körper. Die zwei Extreme. Also ich darf euch beruhigen, Gespenster gemäß Hylomorphismus kann es nicht geben. Okay? Also wir sehen hier schon so ein bisschen die Konsequenzen, die die beiden verschiedenen Anschauungen hier eröffnen. Und somit können wir sagen, gemäß Hylomorphismus, was bedeutet es zu sagen, ich bin mein Leib? Es bedeutet keine Illusion. Der Leib, die Materie ist keine Illusion, wie im Platonismus, Idealismus, auch im Hinduismus. Die Materie ist Illusion, Maya. Es bedeutet keine Identität, wie im Materialismus. Und es bedeutet keine akzidentielle Eigenschaft, wie im kartesianischen Substanzdualismus, dass ich ohne Probleme einfach weiter existieren könnte als rein mentale Substanz. Sondern es bedeutet, unser Leib ist eine essentielle Eigenschaft, ohne den wir nicht leben können. Die Seele sehnt sich danach oder strebt danach, sich mit dem Körper zu verbinden. Wie können wir das wiederum darstellen? Hier hilft uns einmal mehr C.S. Lewis. In seinem Buch Wunder, speziell das 16. Kapitel, bringt er hier ganz gute Gedanken dazu. Zunächst, Zitat, meine Form bleibt zwar erhalten, aber die Materie in ihr verändert sich laufend. So gesehen bin ich gleich dem Bogen eines Wasserfalls. Zitat Ende. Eine der großen Stärken von C.S. Lewis, abstrakte Dinge immer wieder konkret bildhaft darzustellen. Er sagt, unsere Form, also der kleinere Kreis, der ist stetig, der bleibt bestehen. Das ist immer der gleiche, das ist unsere personale Identität. Aber die Materie, der große Kreis außenrum, der verändert sich dauernd und stetig. Und wir haben es ja auch, alle 7 Jahre sind wir vom Aufbau her, materiell gesehen, verändern wir uns komplett. Und doch sind wir die gleiche Person. In der Philosophie ist dann das Problem der personalen Identität. Wie können wir sicher gehen, dass ich, Fabian Grassl, der gleiche bin, der ich als 5-Jähriger war, obwohl ich mich extrem verändert habe mittlerweile und bald zum Greis werde. Ja, also wie haben wir personale Identität trotz materieller Veränderung. Und hier haben wir eben im Hylomorphismus, die Form bleibt, die ist die gleiche, aber der Bogen, die Materie außenrum, die ändert sich. Und somit das schöne Bild, es ist ein Bogen wie im Wasserfall. Es ist immer der gleiche Wasserfall, aber das Wasser ändert sich stetig, ist dauerhaft anders. Und er bringt auch im gleichen Kapitel das wunderbare Bild, wo er sagt, diese Spannung, die wir nun haben zwischen Geist und Materie, und diese Spannung spüren wir alle. Christlich gesehen leben wir ja in einer gefallenen Welt. Diese Spannung wird sich dann in der Gegenwart Gottes im Eschaton auflösen. Und Lewis sagt, wir werden dann nicht mehr wie ein Ritter sein zu Pferde. Was kann ein Ritter zu Pferde? Ja, den kann es runterhauen. Ja, das Pferd kann aufsteigen. Nein, sondern wir werden sein wie in ein Zentaur. Und hier haben wir das Bild eines Zentauren. Was ist ein Zentaur? Ein Fabelwesen, halb Mensch, halb Tier, er ist einheitlich verbunden und hier kann keine Trennung geschehen. Ja, hier ist Harmonie, hier ist Einheit, im Gegensatz zum Ritter auf dem Pferde. Ich denke wiederum, das ist ein brillantes Bild, was Louis hier bringt, um aufzuzeigen, dass sich diese Spannung, die sich aktuell zwischen unserem Geist und unserem Körper auch immer wieder einstellt, dass die eines Tages in der Gegenwart Gottes aufgehoben sein wird. Und wir werden in voller Harmonie sein. Auch Wojtyła sagt das, Johannes Paul II. Es wird eine tiefe Harmonie zwischen Geist und Materie geben unter Vorrang des Geistes, der den Leib steuert. Ja, wie auch hier der Zentaur. Er steuert das ganze Wesen. Das war jetzt abstrakt und komplex, aber ich denke, das sind so wichtige Gedanken. Mir war das sehr wichtig, das jetzt etwas ausführlicher, ausführlich in Anführungsstrichen, das ist kurz darzustellen, weil es natürlich auch extreme ethische Konsequenzen nun hat, die verschiedenen Menschenbilder, die wir hier haben. Und das führt uns in den nächsten Bereich, die ganze ethische Dimension. Und hier kommen wir zu dieser brillanten Aussage des Apostels Paulus in 1. Korinther 6, die Verse 19 bis 20. Zitat: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Zitat Ende. Helmut Thielicke, der evangelische Ethiker, schreibt, Zitat: Gibt es überhaupt in der gesamten Geistesgeschichte der Menschheit eine höhere Bewertung des Leibes als eben im Neuen Testament, wenn davon gesprochen wird, dass der Leib derart ein Tempel des Heiligen Geistes sei? Zitat Ende. Und der Tübinger Theologe Adolf Schlatter bezeichnet den Leib als das Größte, was dem Menschen als Eigentum gegeben ist. Unser Verhältnis zu unserem Leib ist für Schlatter, Zitat, der Kampfplatz, auf dem das Heil errungen oder verloren wird. Zitat Ende. Und wir sehen schon, das ist eine gewaltige Dimension, die wir nun mit unserer Leiblichkeit hier zu bewerkstelligen haben. Und deswegen möchte ich in einem dritten und letzten Schritt nun mit euch noch kurz betrachten, was es bedeutet, als Person ein Leib zu sein. Und zwar wiederum im Lichte der Imago Dei-Lehre. Und dazu gehen wir wieder zu unserem Dreieck zurück, das bildhaft steht für die dreieinige Wirklichkeit. Wir haben Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und wir sehen nun an einer zweiten Stelle in Genesis 1, 26 bis 27, Zitat: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Zitat Ende. Und wir sehen nun, innerhalb dieser dreieinigen Realität haben wir uns als Phänomen, als Personen. Wir bewegen uns in der personalen, trinitarischen Realität. Und nun fragen wir uns, okay, wir sind Personen, was bedeutet das nun konkret? In der Kirchengeschichte haben Denker traditionell drei beziehungsweise vier Eigenschaften genommen, um die Imago Dei darzustellen. Was waren diese vier beziehungsweise drei? Zum einen Vernunft / Freiheit. Die fasse ich jetzt zusammen. Freiheit wird oft als viertes Attribut genannt. Ich nehme es zusammen. Es war zweitens Beziehung, Relationalität. Wir sind essentiell soziale Wesen. Wir können ohne einander nicht. Und drittens ist es das Attribut der Kreativität bzw. der Herrschaft. Wir sind Mitschöpfer und spiegeln Gottes Schöpfertum im minimalen Sinne hier wieder. Und wir sind als Menschen in der Lage, brillante Dinge zu erschaffen und sind hier als Mitschöpfer unterwegs. Sehen wir uns alle drei Attribute in aller Kürze an, um hier ein besseres Verständnis zu erzielen. Das erste ist das Attribut der Vernunft und der Freiheit. Also, das ist die Frage, wie nimmt unser Leib Anteil an der geistigen Ebenbildlichkeit? Ja, der Leib als Materie, wie nimmt der Anteil an der geistigen Ebenbildlichkeit? Und in einer materiellen Welt nun macht der Leib die vernunftbegabte Person sichtbar. Der Leib wird zum Sakrament, zum sichtbaren Zeichen der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Unsere Leiber sind Sakramente. Ja, wir sind sichtbare Zeichen der unsichtbaren Gegenwart. Und daraus folgt auch das Verbot von Götzenbildern in der Schrift. Warum? Im Menschen selbst wird Gott bruchstückhaft sichtbar, erahnbar. Und deswegen auch das Verbot, sich materielle Götzen im Alten Testament zu erschaffen. Johannes Calvin, der große Reformator, sagt stellvertretend für viele andere, es gibt keine höhere Würdigung des Menschen als die Lehre von der Imago Dei. Die ganze westliche Entwicklung der Menschenrechte ist ohne diesen Vers, Genesis 1, 26 und 27, den wir soeben hatten, ist undenkbar. Das ist Dynamit, geistesgeschichtlich gesehen ist das Dynamit, Genesis 1, 26. Daraus entwickelt sich die ganzen Gedanken, das Nachdenken über die Menschenrechte. Im Islam beispielsweise haben wir das nicht. Was ist der Mensch im Islam? Er ist arabisch Abd, Sklave. Und wir haben eine absolute Trennung im Islam zwischen Gott, Allah und dem Menschen. Im Islam haben wir keine Lehre von der Imago Dei. Es ist eine ganz klare und strikte Trennung. Und deshalb ist im Islam auch keine wirkliche Beziehung zu Gott möglich. Dieser Gedanke der personalen Gemeinschaft, Beziehung ist für einen Moslem eigentlich undenkbar. Das gibt sein Gottesbild nicht her. Und es wird auch ersichtlich am jüdisch-christlichen Hiob. Wir haben ein Ringen mit Gott an der Vaterbrust. Er kann ringen mit Gott. Was haben wir im Islamischen, beim islamischen Hiob? Wir haben ein nicht fragendes Unterwerfen unter die Vorherbestimmung Allahs, unter dem vorherbestimmten Willen Allahs. Der islamische Hiob muss einfach hinnehmen und sich unterwerfen. Im jüdisch-christlichen ist hier ein ganz anderes Bild. Und wir haben hier eben auch im jüdisch-christlichen den Leib, speziell das Gesicht, als Träger, Ausdrucksform des rationalen Geistes. Und die Kirchenväter waren deshalb auch gegen brutale Sportarten, die das Gesicht, das Antlitz missbrauchen oder deformieren. Und der aufrechte Gang wiederum des Menschen in der ganzen Tierwelt ist wiederum ein Symbol dafür, dass das menschliche Tier sozusagen durch den Geist aufrecht zu Gott aufrecht hingerichtet ist und die Beziehung vertikal zum Transzendenten stattfindet. Obwohl er das schwächste Tier ist, lässt Gottes Geist den Körper Vorherrschaft einnehmen unter all den Tieren. Das hatten wir auch bei Pascal vorher, das denkende Schilfrohr. Gehen wir einen Schritt weiter noch zur Herrschaft. Was bedeutet das in aller Kürze? Dass wir Ebenbilder sind, wir sind Mitherrscher, wir sind Mitschöpfer und wir sind Mitgestalter. Und ich denke wiederum, dass das etwas ist, was allein die Materie, der Leib uns nun ermöglicht. Daraus folgt, wir sind dienende Stellvertreter, schöpfungsbejahende Treuhänder im Garten. Wir sind nicht da, um die Schöpfung auszunützen und auszubeuten, sondern das Gegenteil. Wir sind dazu berufen, schöpfungsbejahende Treuhänder zu sein. Und wir haben nicht nur eine äußere Natur, um die wir uns kümmern müssen, sondern wir haben eine innere Natur. Wir haben eine menschliche Natur bekommen. Wir sind nicht nur Homo technicus, ja, indem wir beherrschen und technische Lösungen für Probleme haben. Wir sind Homo ethicus. Und der Homo ethicus ist zeitlos. Der war von Anfang an da. Wir haben eine innere Natur, sagt Lewis. Und wir haben einen inneren Garten, den wir genauso pflegen müssen wie den äußeren Garten. Roland Werner hat es vorhin angesprochen. Wir sind ontologisch dauerhaft im Sein Gottes, in seinem Ebenbild, aber teleologisch sind wir tagtäglich im Werden Christi. Wir sollen ins Ebenbild Christi transformiert werden. Und das tun wir durch hunderte kleiner Entscheidungen jeden Tag. Wir entwickeln uns jeden Tag in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit weiter. Entweder hin zu Gott oder weg zu Gott. Durch viele ethische kleine Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Es wird uns in den ganzen Bereich der Tugendethik einführen. Ein weiteres Element bei Herrschaft ist die Fruchtbarkeit. Wir sind Mitschöpfer dank bipolarer Geschlechtlichkeit. Es braucht einen Mann und eine Frau, um neue menschliche Lebewesen zu erzeugen. In der Engelswelt haben wir eine festgesetzte Zahl. Engel als reine Geistwesen haben eine feste, unveränderliche Zahl. Im Menschlichen ist es ganz anders. Wir finden eine dreifache, nicht nur im Menschlichen, wir haben es im Materiellen ganz anders. Wir haben die dreifache Gegebenheit der Fruchtbarkeit für Pflanzen, Genesis 1,11, für Tiere, Genesis 1,22 und für Menschen, Genesis 1,28. Und das führt natürlich auch in die gewaltige ethische Verantwortung der Familienplanung. Wir als Menschen sind einzig in der Lage, weitere Imago Dei hervorzubringen. Durch unsere Sexualität. Wir sind alleine in der Lage, uns frei zu entscheiden, ob wir ein Imago Dei, ein erweitertes Menschenexemplar in die Welt setzen oder nicht. Was für eine gewaltige ethische Verantwortlichkeit, die sich hier für unsere Sexualität ergibt. Und das führt uns zum dritten Attribut dem der Relationalität und der Beziehung. Im Garten Eden realisiert Adam, dass er einsam ist. Er ist einsam, nachdem er all die Tiere benannt hat. Die Frau war noch nicht da. Und hier nebenbei bemerkt, diese Ausführungen, die ich jetzt mache, die hängen nicht von einer Historizität von Adam und Eva ab. Ja, es ist unabhängig jetzt davon, wie man Genesis auslegt, die ersten Kapitel, nur nebenbei bemerkt. Es geht hier um wirklich das, was uns hier vermittelt wird in der Beziehung der Geschlechter und der Menschen untereinander. Adam erkennt, dass er einsam ist. Kein Tier kann ihn wirklich ergänzen. Und er hat kein Gegenüber, das ihm voll genügt. Als rein geistiges Wesen war Adam nicht einsam. Er war auf Gott bezogen. Aber als leibliches Wesen ist er einsam. Ihm fehlt das leibliche Gegenüber, das ihm in seiner Beziehung Erfüllung, in seiner Relationalität Erfüllung geben würde. Warum? Weil er von Anfang an als geschlechtlich maskulin erschaffen wurde. Und die Frau fehlt ihm als notwendig femininer Gegenpol. Die Frau ist noch nicht da. Adam ist unvollständig, er ist noch nicht ganzer Mensch. Er ist einsam. Und ganz am Ende des Schöpfungsberichts kommt nun die Erschaffung der Frau, des weiblichen Wesens. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das Beste kommt immer zum Schluss. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Genesis 2, 23. Und das bedeutet, Mann und Frau sind ontologisch gleich wertvoll, trotz ontologischer Unterschiedlichkeit. Wir sind völlig unterschiedlich. Und die Feminität und die Maskulinität gemeinsam nun ergeben die Imago Dei. Und weil wir so ontologisch unterschiedlich sind, trotz gleichen Werts, wird auch meine Frau immer ein Geheimnis für mich bleiben. Egal, was sie tut. Meine Frau ist immer ein Geheimnis für mich, ganz einfach deshalb, weil sie komplett und wirklich anders ist als ich. Und zwar nicht nur biologisch, sondern gemäß Hylomorphismus auch seelisch. Und dieses Anderssein fasziniert und zieht an. Und Gott hätte theoretisch einen einzigen androgynen, also eine androgyne Person ist ja eine, die beide Geschlechtsmerkmale in sich vereint. Theoretisch hätte Gott einen einzigen androgynen oder nicht-binären oder einen genderneutralen Adam erschaffen können. Und zwar im personal-geistigen Sinne, das ist eine Möglichkeit. Und im Platon-Symposion, im Gastmahl, finden wir genau solch eine Idee des androgynen Kugelmenschen. Und dank der rationalen Gottebenmütigkeit wäre dieser androgyne Mensch auch in Gemeinschaft mit Gott gestanden. Aber hier ergibt sich nun ein entscheidender Unterschied zwischen platonischem und jüdischem Denken. Und dazu wieder Hanna Barbara Gerl-Falkowitz, Zitat: Die Trennung der Kugel aber, die die Griechen als Unglück empfinden, wird in der Genesis als Glück gezeichnet. Denn zwei Menschen erhalten das Ebenbild des einen aufgeprägt, zwei sollen fruchtbar sein, zwei sollen herrschen. Mit diesem Überschritt in das Glück der zwei trennt sich das Judentum entscheidend vom griechischen Denken. Zitat Ende. Und genauer müssten wir hier sagen, vom platonischen Denken. Ja. Und Karl Barth hat in seinem Mammutwerk der kirchlichen Dogmatik eben gesagt, dass diese Flucht vor dem Geschlecht, vor dem eigenen Geschlecht, eigentlich eine Flucht vor Gott darstellt. Der Wunsch, sich vom eigenen Geschlecht befreien zu wollen, ist laut Karl Barth eine Gottesflucht. Und Helmut Thielicke hat es so formuliert in seinem Buch, Wie die Welt begann, Zitat, einen Menschen, abgesehen davon, dass er Mann oder Frau ist, den gibt es nicht. Zitat Ende. Und das hat Roland auch vorhin schon angesprochen. Der Mensch im Singular, den gibt es nicht. Es gibt nur die Menschen im Plural und diese Menschen gibt es maskulin und feminin. Das ist die Botschaft des Schöpfungsberichts. Und diese Botschaft, meine Freunde, wird von Jesus von Nazareth im Neuen Testament ausdrücklich bestätigt. In Matthäus 19, Vers 4. Da greift er die Schöpfungsworte auf und bestätigt diese. Warum? Was ist jetzt dieses Lebensgeheimnis? Warum diese geschlechtliche Relationalität, diese Bipolarität? Der evangelische Ethiker Trutz Rentorf schreibt, Zitat, die Unterschiedenheit der Geschlechter begründet eine elementare Angewiesenheit aufeinander. Zitat Ende. In den Augen von Rentorf liegt die Kraft der Geschlechtlichkeit darin, Zitat, den individuellen Menschen aus einer narzisstischen Selbstbezogenheit herauszuholen und zur Realität der Sozialität hinzuöffnen. Zitat Ende. Wir sind elementar aufeinander angewiesen als bipolare geschlechtliche Wesen, als Mann und Frau. Der Mann kann nicht ohne Frau und andersherum die Frau nicht ohne den Mann. Der platonische Kugelmensch kann für sich alleine existieren. Er braucht keinen anderen. Die hebräisch zweigeschlechtlichen Menschen können nicht alleine existieren. Er und sie würden zugrunde gehen. Und der Augustiner Richard von St. Victor hat es im 12. Jahrhundert als Existentia schon bezeichnet. Existentia, Existenz, ein Sein, Sistere, von einem anderen her, Ex. In dem Wort Existenz ist diese soziale Angewiesenheit schon verankert. Wir sind immer schon vom anderen her und wir können nicht wie der platonische Kugelmensch für uns selbst existieren. Als personale, relationale Wesen sind wir exzentrische Wesen. Wir kommen immer von einem anderen her. Und es ist nun diese Zweiheit des Geschlechts, die auf Gottes personales, trinitarisches Sein verweist. Es ist symbolhaft für die Trinität. Der französische Philosoph Maurice Blondel sagt, zwei werden eins und dann drei. Aus dem hebräischen Glück der zwei wird ein Fleisch und daraus entsteht ein drittes, neues Leben. Und Johannes Paul II. Nennt das Communio Personarum, eine Gemeinschaft der Personen. Die menschliche Personengemeinschaft in Ehe und Familie spiegelt die göttliche Personengemeinschaft der Dreieinigkeit wider. Und Johannes Paul II. Nennt das in einer Wortneuschöpfung dann, was daraus folgt, bräutliche Liebe. Bräutliche Liebe. Was bedeutet bräutliche Liebe? Das entscheidende Merkmal der bräutlichen Liebe ist, Zitat, die Hingabe der eigenen Person an die andere. Das Wesen der bräutlichen Liebe ist die Selbsthingabe, die Übergabe des eigenen Ichs. Zitat Ende. Und das sehen wir nun in diesem Dreieck in der trinitarischen Wirklichkeit. Zwei Leib-Seele-Wesen, die aus Person, Leib, Geschlecht und Sexualität bestehen, vereinen sich und es entsteht ein drittes, neues Leben. Und das ist unterm Strich trinitarische Wirklichkeit. Und es ist der Leib in seiner bipolaren Geschlechtlichkeit, der diese Selbsthingabe nun vollkommen ermöglicht und fordert. Gleich wie der metaphorisch maskuline Christus sich selbst der femininen Gemeinde hingegeben hat in Epheser 5, 25. Der platonische Kugelmensch muss sich selbst nicht hingeben. Die hebräisch zweigeschlechtlichen Menschen müssen dies sehr wohl. Ohne Selbsthingabe aus freien Stücken einem anderen Geschlecht gegenüber gibt es kein neues Leben. Und somit sind die beiden Geschlechter voneinander abhängig und können nicht ohne einander. Und wiederum, nochmal kurz auf den Gottesgedanken zurück, wir haben einen fundamentalen Unterschied hier zwischen der christlichen Lehre von der Dreieinigkeit und der islamischen Lehre vom Tauhid. Allah ist einsam. Er ist streng genommen einer. Er hat nur sich selbst. Daraus ergeben sich jetzt auch gewisse philosophische Probleme in Bezug auf den Schöpfungsgedanken. Aber im Kontrast, um das geht es uns, die Trinität ist von Ewigkeit her relational. Hier ist keine Einsamkeit. In der Dreieinigkeit haben wir die Relationalität schlechthin und die Dreieinigkeit ist sich selbst genügend. Und daraus folgt, unsere Schöpfung ist ein reines Liebesgeschenk. Wir mussten nicht existieren und dieses Universum musste nicht existieren. Es hätte genauso gut nicht existieren können. Es ist ein reines, freies Liebesgeschenk des dreieinigen Gottes, der die Liebe ist, dieses Universum erschaffen zu haben. Eine Substanz, drei Personen. C.S. Lewis nennt das einen ewigen Tanz. Den Liebesraum, dieses Dreieck, was wir hier sehen, ist ein Liebesraum, ein völliges Glück. Und die Schöpfung, die in dieser Realität entsteht, ist freies Liebesgeschenk. Und dieser Umstand nun mündet in der Institution der Einehe, der Monogamie. Diese geschlechtliche Angewiesenheit aufeinander wurde institutionalisiert in der Einehe. Und hierzu abschließend noch ein Zitat von Wolfert Pannenberg. Zitat, Mann und Frau sind so aufeinander bezogen, dass sie erst zusammen ein Ganzes bilden. Das kommt am deutlichsten zum Ausdruck, in der Einehe. Keine andere menschliche Gemeinschaft bietet eine derartige Chance für ein Verhältnis vollkommener gegenseitiger Ergänzung zwischen zwei Menschen. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt keine höhere Aufwertung der Person als das Versprechen am Traualtar an deine Frau, an deinen Mann, bis dass der Tod uns scheidet. Die Monogamie ist eine zutiefst aufwertende Institution, gerade für die Frau. Und es war geistesgeschichtlich auch immer so der Fall, vom Wesen her. Und die sogenannte freie Liebe, was eigentlich nichts anderes meint als freie Auslebung des Eros bzw. des Sexualtriebs, weitergeführt, ist eine Entwertung der Person. Es ist eine Entwertung des unendlichen Werts, den jede Person in sich trägt. Und es wird reduziert, der Mensch, rein auf die sexuelle Funktion oder auf irgendwelche anderen Funktionen. Und das ist unmenschlich. Und somit führen auch Polygamie und Polyamorie zu einer Entwertung der Person. Die Person wird hier zu einem Nutzobjekt. Und das sollte nicht sein. Es wird der Realität nicht gerecht, der trinitarischen Realität, die ja gemäß der Mensch unendlich wertvoll ist, Kraft seiner Ebenbildlichkeit. Und somit haben wir auch in der Sexualethik, in der christlichen Sexualethik, ist der Leib weder ein Kerker wie bei Platon, noch ist er ein Götze wie bei Hugh Hefner, dem Gründer von Playboy. Beide Extreme werden in der christlichen Sexualethik vermieden und verneint. Was ist der Leib? Er ist weder Kerker noch Götze, sondern er ist Ausdruck unseres personalen Seins. Und die christliche Sexualethik hat immer die Extrempositionen Rigorismus, Verpflichtung ohne Eros, und Permissivität, Eros ohne Verpflichtung, verneint und hat immer den goldenen Mittelweg gewählt, im Lichte der trinitarischen Realität. Wir sind ontologisch gleich wertvoll als Mann und Frau und doch ontologisch völlig unterschiedlich. Und die Maskulinität und die Femininität zusammen ergeben gemeinsam die Imago Dei. Und diese Schönheit der christlichen Vision in Bezug auf den Leib und alles, was daraus folgt, die müssen wir wieder gewinnen. Weil ich denke, es gibt keine better story für den Menschen als diese Vision, die die Person in all seinen Facetten, in all ihren Facetten ernst nimmt und würdigt. Und so schließe ich mit Dietrich Bonhoeffer, mit einer Mahnung Dietrich Bonhoeffers in seiner Ethik. Zitat, die Kirche bekennt, kein wegweisendes und helfendes Wort gewusst zu haben zu der Auflösung aller Ordnung im Verhältnis der Geschlechter zueinander. Sie hat der Verhöhnung der Keuschheit und der Proklamation der geschlechtlichen Zügellosigkeit nichts Gültiges und Starkes entgegenzusetzen gewusst. Sie hat die Zugehörigkeit unseres Leibes zum Leib Christi nicht stark zu verkündigen gewusst. Zitat Ende. Das ist eine ernste Mahnung Bonhoeffers, auch für uns im Hier und Heute. Als Christen müssen wir eine robuste Theologie des Leibes ganz neu wiedergewinnen. Und mit dem Apostel Paulus wollen wir sagen, Philipper 1,20, Christus soll verherrlicht werden an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Dankeschön.